wenn ich in die Langsamkeit komme, also zum Beispiel spazieren gehe, jetzt nicht Sport mache, sondern wirklich langsam gehe, wie ich es auch mit meinen Gruppen mache, ein gemäßigtes Gehen, und dann für mich allein in der Natur bin, in diese Stille komme und mir mal dafür Zeit nehme, mehr als nur ja, eine halbe Stunde mal kurz ein bisschen dösen oder mal einschlafen, ein paar Vögel zwitschern hören, sondern wirklich mehr Zeit mir lasse. Und dann passiert das auf eine ganz natürliche Art und Weise, das geht gar nicht anders, dass sich Türen öffnen.
Wege in deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast von und mit Dominik Braun. Dein Podcast rund um Entspannung und Achtsamkeit mit einem Schwerpunkt auf Akustik und Sound. Interessante Wissensbeiträge, spannende Interviews und entspannende Klänge. Ich begrüße dich ganz herzlich zur 30. Episode meines Podcasts Wege in deine Mitte. Und heute habe ich ein weiteres Outdoor-Interview für dich vorbereitet, nämlich mit Gudrun Glehmann von weitblickwandern.de. Stell dir vor, du warst einfach nur auf der Suche nach Entspannung und hast dabei aus Versehen den Weg zu dir selbst gefunden, den Weg zu deiner eigenen inneren Natur. So ist es mir persönlich schon häufiger gegangen, wenn ich sehr bewusst in der Natur unterwegs gewesen bin. Und so in etwa sieht auch die Wunschvorstellung aus, wenn Gudrun andere Menschen in die Natur begleitet. Was genau Gudrun anbietet mit weitblickwandern.de, das verrät sie uns jetzt im Interview. Viel Spaß damit.
Ja, wie man so ein bisschen an den zwitschernden Vögeln im Hintergrund hören kann, sitze ich mal wieder draußen, und zwar dieses Mal auf dem schönen Prinzenberg. Und ich sitze nicht alleine. Ich habe Gudrun Glehmann neben mir. Sie hat Weitblickwandern gegründet und hat sehr viele Angebote rund um Meditation und Achtsamkeit, die sich alle rund um Natur drehen, und zwar im Odenwald, und das Ganze für Einzelpersonen und auch für Gruppen. Ich begrüße dich ganz herzlich, Gudrun.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein an diesem wunderschönen Platz. Das ist wirklich herrlich.
Zum Einstieg die Frage: Glaubst du, dass der Mensch über die Jahre den Draht zur Natur irgendwie verloren hat?
Ganz eindeutig und sehr stark, ja. Also wir sprechen ja jetzt sehr allgemein, ne? Die Frage ist allgemein formuliert. Mhm. Es gibt natürlich immer Menschen, die ihre Verbindung irgendwie gehalten haben beziehungsweise wiedergefunden haben. Das beobachte ich schon. Das ist eine sehr starke Entwicklung seit Jahren, dass Menschen das wieder suchen, dass da ja mal was war. Mhm. Und also ich, die ich mich seit meiner Kindheit sehr, sehr verbunden fühle mit der Natur, es gibt immer wieder so Momente, wo ich merke, ich glaube, wir sind alle noch immer noch so weit davon entfernt, was das eigentlich von unserer Natur her immer war. Hm. Ja.
Also von diesem Idealzustand. Und ist das so ein bisschen auch so dein Antrieb, dass du den Menschen helfen möchtest, wieder diesen Zugang zur Natur auch zu finden?
Unbedingt. Also darum geht es mir. Einmal diese Verbindung zu der äußeren Natur zu finden, sage ich mal. Ja, jetzt hier die Pflanzen und die Tiere und die Energie und die Atmosphäre in der Natur. Und das andere, das ist mein großes Anliegen, darüber praktisch spiegelbildlich wieder die Verbindung zu unserer inneren Wesensnatur zu finden. Und das ist eigentlich so mein Schwerpunkt.
Ja, diese Innenschau, ne, die man so schön in der Natur irgendwie machen kann. Also ja. Dadurch, dass man ja in der Entspannung ist, hat man die Möglichkeit, endlich wieder so Kontakt zu sich selbst aufzunehmen.
Genau.
Wie würdest du das beschreiben? Was sind das für Prozesse, die dann ablaufen?
Ja, also was du eben gesagt hast mit der Entspannung, das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel. wenn ich in die Langsamkeit komme, also zum Beispiel spazieren gehe, jetzt nicht Sport mache, sondern wirklich langsam gehe, wie ich es auch mit meinen Gruppen mache, ein gemäßigtes Gehen. Und dann für mich allein in der Natur bin, in diese Stille komme und mir mal dafür Zeit nehme, mehr als nur ja, eine halbe Stunde mal kurz ein bisschen dösen oder mal einschlafen, ein paar Vögel zwitschern hören, sondern wirklich mehr Zeit mir lasse. Und dann passiert das auf eine ganz natürliche Art und Weise, das geht gar nicht anders, dass sich Türen öffnen. Mhm. Und diese Türen sind im Alltag in uns ja, verschlossen, weil wir so viel da oben drauf setzen. Wir sprechen ja oft von dieser Informationsflut und von dieser Überreiztheit. Und wir haben im Alltag oft überhaupt keinen Zugang dazu. Und diese Langsamkeit und die Stille und die Zeit, ja.
Gibt es denn bestimmte Impulse oder Fragen, die du auch deinen Teilnehmern, die du begleitest, mitgibst irgendwie? Also ja, konkrete Fragen, um zu sich selbst zu finden?
Ja, also Impulse gebe ich sehr viele mit. Das fängt an mit, ich sage jetzt mal Übungen ganz allgemein, um in diese Entspannung und in diese Stille zu kommen. Das mache ich ja ganz viel mit meinen Gruppen. Das ist ein Teil davon. Und dann kommt aber eben dieser Aspekt, dieses tiefer Tauchen. Und da gebe ich bei meiner Arbeit sehr, sehr viele Impulse, weil ich ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, dass es da bei vielen Menschen aufhört, nach diesem ersten Teil. Ja? Also Achtsamkeitspraxis, MBSR-Kurse, das ist ja mittlerweile sehr verbreitet und durchaus auch beliebt. Und meine Erfahrung ist, dass es oft an so einer bestimmten Stelle stehen bleibt. Ja, ich fühle mich jetzt schon viel besser und viel entspannter und jetzt habe ich wieder neue Energie, um in meinen Alltag zu gehen. Das ist ja auch wunderschön, das darf ja alles sein. Und für mich fängt es wirklich Spannende, aber genau da dann an erst.
Das, was mit dir selbst dann passiert, wenn du in diesen Entspannungszustand kommst.
Genau.
Das heißt, für dich ist das Ziel nicht die Entspannung selbst, sondern das, was nach der Entspannung eigentlich kommt,
ja,
oder?
So kann man sagen. Ja, auf jeden Fall.
Ja, wo wir gerade dabei sind, magst du denn gerade mal so ein bisschen beschreiben, was konkret deine Angebote sind, die du hast rund um Natur und Wandern? Man hört das ja in diesem Namen auch schon von deiner Webseite, Weitblick Wandern, da steckt ja das Wort Wandern drin.
Genau, also Weitblick Wandern, diesen Namen habe ich von Anfang an, vor genau 10 Jahren, es sind jetzt genau 10 Jahre, habe ich das gegründet. Und damit verbinde ich auch beides. Also wir blicken weit in die Natur und weit in unser Inneres. Und in den Anfangsjahren habe ich das meditatives Wandern genannt. Und mittlerweile hat es sich mit mir mitentwickelt und verändert sich natürlich auch immer ein bisschen. Und jetzt nenne ich es mit Liebe durch die Natur, mit Liebe in die Natur und die Entdeckung der eigenen inneren Natur. Und bei meinen bisherigen Hauptangeboten machen wir tatsächlich Wanderungen. Die sind aber alle nicht so lang. Also es geht nicht um das Sportliche oder um die Leistung, was auch super sein kann, sportlich durch die Natur zu gehen. Aber mein Fokus ist eben auf was anderem. Und deswegen sind die Wanderungen im Odenwald normalerweise nicht länger als 12, 13 Kilometer. Man hat ja im Odenwald auch mal ein bisschen Steigung dabei. Das gehört ja automatisch dazu, genau. Sodass wir wirklich eintauchen können, in gemäßigtem Tempo laufen, unterwegs innehalten, schöne Plätze auch einfach genießen. Und ich mache ja mit den Gruppen dann auch leichte Körperübungen und Achtsamkeitsübungen. Also das ist, sage ich mal so, das, was bisher mein Kernstück war. Es ist aber gerade dabei, oder ich bin gerade dabei, ich merke einfach, dass sich da neue Dinge entwickeln. Und vor 2 Jahren habe ich ein neues Programm entwickelt, das heißt Seelenkreis. Im Moment biete ich es erstmal nur für Frauen an. Ich will es aber auch gerne für gemischte Gruppen irgendwann anbieten. Und im Seelenkreis, an einem Seelenkreis-Wochenende ist es so, dass wir nicht explizit eine Wanderung machen von A nach B und dann da irgendwo ankommen wollen, sondern wir gehen in die Natur raus und halten uns schon auch den ganzen Tag auf. Und je nachdem laufen wir mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und der große Unterschied ist, dass wir diese ganzen Themen, also das, was das mit unserem Inneren macht, wo wir da eigentlich stehen, was uns beschäftigt, also mit dieser Bewusstseinsarbeit, sage ich mal, dass wir da wesentlich tiefer gehen. Also ein Aspekt zum Beispiel ist, dass wir im Austausch sind, im Kreis und uns mitteilen, sowas. Ne? Das machen wir bei dem normalen Weitblickwandern auch mal, aber eher weniger.
Also praktisch wirklich dieser Raum für Reflexion untereinander.
Ja, genau. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt dabei. Und auch Partnerübungen, ja, solche Sachen sind dann da auch dabei. Und dann biete ich seit einiger Zeit an Einzelbegleitung in die Natur. Das liebe ich auch sehr. Das ist wunderschön. Ich war völlig überrascht, als ich die ersten Einzelbegleitungen hatte, wie erfüllend es für mich war und wie bereichernd es für die andere Person war. Es ist phänomenal. Es gibt einfach dem Gespräch eine andere Qualität. Mhm. Wenn wir in der Natur draußen sind, verändert sich unheimlich. Und wenn wir vielleicht zur Einstimmung auch irgendwie eine leichte Atemübung machen oder eine kleine Meditation oder so, dass die Person dann so ein bisschen schon mal runterfahren kann, loslassen kann. Und dann können wir auf einer ganz anderen Ebene gemeinsam einsteigen und dann eben das Thema betrachten, was die Person mitbringt.
Ja. Das ist spannend. Also einfach diese Weite, die die Natur mit sich bringt und diese Freiheit, das überträgt sich sofort auf die Menschen, ne? Dass die offener...
Da bekomme ich sofort jetzt so eine Glücksgänsehaut. Ja, genau. Die Weite und diese Intensität und die Lebendigkeit. Mhm. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, weil der Naturraum ist unendlich lebendig. Das machen wir uns oft nicht bewusst. Ja, ist alles schön grün und es wächst und da gibt es ein paar Vögel. Aber wenn wir die Energie betrachten, wir sprechen ja viel von Energien und von Frequenzen. Wir sind Energie, hochschwingend und niedrigschwingend. Das ist ja in vielen Bereichen Thema. Und in der Natur gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Orte, klar. Aber insgesamt ist es eine unendliche Lebendigkeit. Und es ist dieser Aspekt der Unendlichkeit, der eben auch in uns ist. Das gehört zum Beispiel zu diesem Entdecke die Natur in dir. Wir sind unendliche Wesen. Wir haben von unserer Natur her keine Begrenzung. Und deswegen allein sich in diesem Naturraum aufzuhalten, verändert alles.
Kennst du das? Weil ich habe diese Erfahrung schon ein paar Mal gemacht, dass du, wenn du in der Natur bist, so zu dir denkst, boah, hier ist ja die Hölle los, im Sinne von, so wie manche Menschen es denken, wenn sie in der Stadt sind, hier ist die pure Lebendigkeit, wenn Verkehr tobt und sowas. Du hast es im positiven Sinne, hast du das in der Natur auch.
Das ist echt eine sehr schöne Formulierung.
Und so wie du das beschrieben hast, und ich merke das persönlich bei mir selbst ja auch, ist es so, dass diese Lebendigkeit einfach ansteckend ist, so dieses pure Leben.
Unbedingt, genau. Und ich kenne das auch. Das ist wirklich interessant. Also man erlebt ja jeden Tag die Natur anders. Hat mit den Jahreszeiten zu tun, mit dem Wetter, mit dem Licht, mit der Tageszeit. Also so viele Aspekte. Aber gerade ganz besonders im Frühling, wo ja alles förmlich explodiert, Wachstum und Vögel aktiv sind. Und also da kenne ich das auch zu anderen Jahreszeiten. Aber dass ich rauskomme und erstmal so, wow, ja, eine Intensität. Und das ist das, was mir persönlich dann oft so schwer fällt, wieder in mein Haus zu gehen, in dem ich mich insgesamt zwar sehr, sehr wohl fühle und ich liebe mein Häuschen, aber diese Diskrepanz von diesem draußen und drinnen. Und wenn ich das nicht immer wieder hätte und nicht jeden Tag rausgehen würde, würde ich es vielleicht irgendwann vergessen, dass es da ist. Aber weil ich es habe, kommt mir das dann manchmal in meinem Häuschen, dann denke ich so, hier ist es irgendwie wie, ich weiß auch nicht, also wie tot oder so. Das ist jetzt kein gutes Wort, aber...
Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen der Punkt, wo man denkt oder sich überlegt, es gibt ja Menschen, die diese Kraftquelle für sich überhaupt gar nicht entdeckt haben oder noch nicht kennen und wo man dann denkt, oh, den wird man so ein bisschen doch gerne mit an die Hand nehmen und zeigen, was da draußen nicht alles auf uns wartet, oder?
Ja, klar. Auf der einen Seite ja. Also es gibt tatsächlich viele Menschen, bei denen denke ich oft, es würde denen so unendlich gut tun, mit rauszukommen und sich auch darauf einzulassen, was ich da anbiete. Und dann gibt es aber auch Menschen, da denke ich einfach... die interessieren sich einfach nicht für die Natur und es darf auch so sein. Es ist einfach überhaupt kein Interesse und die haben vielleicht ihre Kraftquellen völlig woanders.
Ja,
Also ich hoffe, sie haben die. Ne? Aber ich habe jetzt spontan gedacht, zum Beispiel in der Musik, das kann ja auch eine wunderbare Kraftquelle sein, wo auch der Aspekt der Unendlichkeit wieder dabei ist, der Grenzenlosigkeit. Ja. Ne? Also die gibt es ja natürlich auch.
Ja. Ja. Du hast vorhin schon angerissen, dass du dich zwar als Kind schon für Natur und alles begeistert hast, aber ich glaube trotzdem, dass dieser Weg, den du jetzt gegangen bist mit dem Angebot, was du hast, nicht unbedingt vorgezeichnet gewesen ist, in dem Sinne, als dass du gesagt hast, als du Kind warst, wenn ich erwachsen bin, dann will ich mal Naturwanderungen mit Achtsamkeitsübungen anbieten. Ja, sondern du hast ja zwischendurch auch einen Job als Reisebegleiterin gehabt. Mhm. Wie war das und wie hat der dich zu dem geführt, was du jetzt machst?
Also ich habe als Reiseleiterin für Wander- und Natur- und auch Kulturreisen gearbeitet. Das hat mich schon ein Stück weit dahin geführt. Also das Interessante war schon mal, als ich diese Jobanzeige gelesen habe, ich habe mich damals für ganz andere Sachen beworben und dann war von einem großen Veranstalter diese Anzeige drin. Mhm. Und es war die erste Anzeige, wo ich totale Begeisterung in mir gefühlt habe, so volle Energie. Und ich dachte, wow, ich erfülle alles, was die da wollen. Und ich habe überhaupt nicht davor dran gedacht. Das kam nur durch diese Anzeige in der Phase, wo ich mich beworben habe. Und in dieser Zeit bin ich immer mal wieder gefragt worden, so, ja, willst du nicht mal was Eigenes machen? Und ich habe immer gesagt, nee, auf keinen Fall. Und allein das Marketing, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren als Einzelperson? Und letztendlich ist es ein wichtiger Bestandteil dieses Weges gewesen, weil ich dort so viele Erfahrungen mit den Menschen gemacht habe. Also ich sage immer so, auch als Wanderreiseleiterin, egal in welchem wunderschönen Land man ist, die Haupttätigkeit ist, mit den Menschen zu sein, mit den Menschen zu kommunizieren. Mhm. Und da habe ich so viele Erfahrungen gemacht, die mich dann tatsächlich dazu geführt haben. Dazu gehörte auch noch, dass ich dann wieder hier in diese Region gezogen bin, also meine ehemalige Heimatregion. Und dass dann diese Idee entstanden ist, mit den Menschen auf meine Art in die Natur rauszugehen.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das Spannende ist ja, in gewisser Weise steckt ja bei beiden schon das Begleiten drin. Mhm. Also nur auf eine andere Art und Weise begleitest du jetzt die Menschen.
Das stimmt. Also ich habe in den Reiseleitungen schon gemerkt, dass da ganz viele Bestandteile so voll mein Ding waren. Dieses Begleiten, das liebe ich. Das finde ich wunderschön. Und was aber die Naturerfahrung anbetrifft, ist da so viel auf der Strecke geblieben. Das fand ich so schade. Ich hatte auch oft relativ große Gruppen. Dann ist man an den wunderschönsten Naturorten. Und dann eins der Lieblingsthemen war dann oft andere Reisen. Da ist man in einem paradiesischen Ort. Ja, und dann wird über die Safari in was weiß ich wo geredet. Ganz viel. Mhm. Das ist ein ganz typischer Austausch. Okay.
Ja. Was war denn der schönste Ort, wo du gewesen bist im Zuge deiner Reisebegleitungen?
Das kann ich so gar nicht sagen. Ich habe oft das Gefühl, hier ist es einmalig schön, zum Beispiel der Platz, an dem wir gerade sitzen. Tatsächlich denke ich, schöner geht gar nicht, nur anders schön. Ne? Anders schön. Ja. Und ich habe gewisse Länder, mit denen ich mich sehr verbunden fühle. Also ich habe es geliebt, in Schweden zu sein, Skandinavien, auch nach Lappland hoch. Das muss ich sagen. Also Lappland hat mich wirklich sehr, sehr berührt, diese Landschaft. Und am Ende war ich auch in Südengland, Cornwall, Kanalinseln, die Vegetation dort. Und das fand ich schon auch wunderschön. Ja. Mhm. Aber ich könnte nicht sagen, es ist schöner als hier. Also den Odenwald liebe ich sehr. Ja.
Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, so dieses Phänomen, wenn du jetzt gerade hier die Schönheit der Natur siehst, am Prinzenberg, wo wir jetzt gerade sitzen, und du nicht sagen kannst, ich will gerade an einen anderen schönen Ort denken, dann merkt man ja, dass bei dir gerade einiges richtig läuft in der Hinsicht, als dass du es schaffst, im Hier und Jetzt zu leben.
Ja,
was glaube ich, viele Menschen da draußen noch nicht so geschafft haben, weil die dann doch eher mit den Gedanken woanders sind und vielleicht auf der Suche nach was noch Besserem, noch Schönerem und so weiter.
Genau, also aus meiner Sicht fehlt da einfach oft das Bewusstsein oder die Bewusstheit dafür, was diese Gespräche bewirken. Das erlebe ich auch in meinen Gruppen. Manchmal höre ich, über was die Leute reden, denke so, oh je, ich muss dringend wieder, also sage ich jetzt ein bisschen im Spaß, eine kleine Übung machen. Oder mir war klar von Anfang an für mich ganz wichtig, ich laufe mit den Leuten auch Abschnitte in Stille. Interessanterweise habe ich dafür so gutes Feedback bekommen Für manche Menschen ist es das Gehaltvollste, was die bei mir erlebt haben. Da staune ich, in der Gruppe in Stille zu laufen, weil es mir eben genau darum geht, was du gesagt hast, dieses berühmte Hier und Jetzt, dass wir wirklich in diesen Seinszustand kommen. Und dieser Seinszustand, der ist unendlich beglückend. Und dann ist der Ort, an dem ich gerade bin, der schönste Ort. Und der Mensch, man sagt ja auch oft, ja, der Mensch, mit dem ich gerade bin, ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. In diesem Moment natürlich, klar.
Ja. Du bist ja überall auf der Welt sozusagen unterwegs gewesen und bist dann doch wieder nach Hause, in Anführungszeichen, zurückgekehrt in den Odenwald. Was macht den Odenwald für dich so besonders? Warum ist der Odenwald so schön?
Ja. Also ich spüre erstmal sofort wieder dieses Liebesgefühl. Also der Odenwald hat die Besonderheit, dass es hier eine wunderschöne Mischung zwischen kraftvollen Wäldern und Mischwäldern gibt. Das liebe ich eben. Es gibt auch Nadelbäume, die sind hier und da mit eingemischt, aber insgesamt haben wir hier hauptsächlich Laubwald und Mischwälder. Mhm. Diese tolle Vielfalt. Der Odenwald hat etwas sehr Liebliches. Und wenn ich mir zum Beispiel den Taunus angucke, das ist was völlig anderes. Ja? Da habe ich riesige Waldgebiete und ich mag das nicht besonders. Mhm. Ich liebe es, im Wald zu sein, aber ich liebe es genauso, immer wieder dann rauszukommen und diese Öffnung zu haben und dann diese Weite zu genießen. Ja, und diese offenen Wiesenlandschaften, das finde ich herrlich.
Ja.
Und ja, neben diesem lieblichen Aspekt, also das Klima ist ja auch recht mild, ja, wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Hunsrück oder dem Harz vergleicht oder so, ist einfach ein weicheres Klima, gehört ja hier im vorderen Odenwald noch dazu, dass wir diese Granitsteine hier haben, diesen Felsformationen überall. Und dadurch gibt es halt auch ja, sehr, sehr viele sehr mystische, spannende Orte.
Ja.
Sehr viele. Na,
Mystik,
ganz erstaunlich.
Mystik ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil wir in unserem, ich nenne es mal Kennenlerngespräch, ja schon ein bisschen auf das Thema Spiritualität auch schon gekommen sind. Und inwieweit findest du in der Begegnung mit der Natur das Thema Spiritualität auch wieder? Also es gibt ja diese klassischen Komponenten Mutter Erde, Vater Himmel, die wir in manchen Kulturen irgendwie haben. Wie begegnest du persönlich dem Thema Spiritualität in der Natur?
Also ich spüre mich als spirituelles oder geistiges Wesen ganz stark in der Natur. Für mich ist diese Ebene sofort da. Und rückblickend weiß ich, dass ich das auch schon in meiner Jugend so gefühlt habe. Da gibt es... ich habe viele Erinnerungen an die Zeiten, die ich in der Natur verbracht habe, wo ich mich unglaublich verbunden gefühlt habe mit dem Himmel, mit der Weite, mit der Unbegrenztheit und mit der Erde. Und ich hatte aber damals niemanden, mit dem ich darüber gesprochen habe. Und ich habe auch Bücher dieser Art lange in meinem Leben überhaupt nicht in die Hand bekommen. Also eigentlich bis Ende 20, muss ich sagen. Und heute kann ich das Ganze alles in Worte fassen, mit was ich da in Kontakt gekommen bin. Und ich komme in der Natur auf eine ganz natürliche Art und Weise, wenn ich da allein bin und in der Stille und mich öffne, das gehört natürlich alles dazu, ja. Ich öffne mich, ja. Ich öffne meine Sinne, ich werde weich, ich gehe in die Wahrnehmung. Und da komme ich einfach sofort mit meiner Wesensnatur in Kontakt. Ja. Und ich benutze dieses Wort Spiritualität nicht so oft, weiß eigentlich gar nicht so recht warum, aber letztendlich ist es das, weil für mich ist vollkommen klar, dass ich ein geistiges Wesen bin, was hier eine Erfahrung auf der Erde macht. Und das gehört für mich so zu diesem Bewusstseinsprozess, der so unglaublich wichtig ist, weil wir dadurch mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge in unserem Alltag schauen. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, bei dem ich oft so denke, manchen Menschen würde es so unendlich gut tun, sich dafür zu öffnen, weil alle Erfahrungen, die wir machen, eben auch schwere, schwierige oder vielleicht auch leidvolle Erfahrungen, gewinnen eine andere Qualität, wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich hier eine Erfahrung mache und dass das nicht meine Seelenheimat ist.
Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, wo man auch wirklich nochmal tiefer eintauchen könnte, wenn man wollte.
Da kann man unendlich jetzt sprechen. Ja. Ja, also vielleicht noch kurz abschließen. Mir geht es wirklich bei meinen Naturangeboten eben um die Naturverbindung und um diese Seelenverbindung. Das ist ja schon ein Wort, was manche Leute irgendwie esoterisch finden. Man kann es auch anders ausdrücken. Ja? Ich kann auch sagen, die Verbindung zu meiner inneren Mitte, in der sich dieser Reichtum in uns eröffnet, zu dem wir oft wenig Zugang haben. Leider.
Ja, gut, ich glaube, man kann eigentlich auch immer ganz gut argumentieren, dass man sagen kann, wir wissen nicht, woher wir kommen, wir wissen nicht, wohin wir gehen, also nach Leben und Tod.
Ja.
Und dass vielleicht doch irgendwas da ist, was unendlich ist und was eben diese Erfahrungen machen möchte.
Ja.
Also von daher habe ich auch für mich persönlich so dieses Weltbild, so ähnlich, also so wie du es beschrieben hast, diese Seele, die ihre Erfahrungen machen möchte, auch wenn sie mal leidvoll sind.
Und wenn ich in die Natur gehe, ich kann natürlich auch zu Hause meditieren, das mache ich auch oft. Ich mache das nicht nach einem bestimmten Schema oder bestimmte Zeiten. Ich muss da ganz frei sein, sonst kommt sofort dieser Druck, die ganzen Konditionierungen, die ich mit Druck und Disziplin und Zeiten verbinde und so. Verbinde ich mich mit der universellen Lebensenergie? Das kann ich natürlich auch gut drinnen machen, weil die ist ja überall, die durchströmt alles Lebendige, also alles. Ne? Und das bringe ich zum Beispiel stark mit dem Himmel in Verbindung, weil du das angesprochen hast, mich mit dieser Energie zu verbinden. Und sobald ich das ausspreche, nach innen, sofort spüre ich die Veränderung, sofort. Mhm. Also da muss ich schon sehr gestresst sein und sehr zu, solche Tage habe ich natürlich auch manchmal, dass ich da gar nichts spüre. Ja. Aber normalerweise sofort merke ich, wie ich, wie so eine feine, prickelnde Energie mich durchströmt und ich dadurch auch feiner in meiner Wahrnehmung werde.
Ja.
Und da öffnen sich eben diese Türen, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese unendlichen Türen, die wir durchschreiten können. Und jemand, der das noch nie ausprobiert hat, der klingt das vielleicht dann erstmal ein bisschen seltsam.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, bei mir persönlich war es jetzt auch so, dass ich nicht immer so diesen Draht oder diesen Zugang dazu hatte, aber wenn man ihn einmal gefunden hat, dann ist es irgendwie so das Normalste der Welt.
Ja, irgendwie. Irgendwie schon. Und man darf auch gar nichts Spektakuläres erwarten, weil es schleicht sich manchmal auf eine ganz feine, leise Art ein. Und ein Schlüssel dafür ist für mich wirklich die Verbindung mit unserem Körper. Deswegen ist für mich auch ganz klar, dass wir unterwegs auch ab und zu kleine Körperübungen oder Atemübungen machen. Die Verbindung wirklich viel mehr in meinen Körper reinzufühlen und den zu beleben.
Ja, um so ein bisschen jetzt den Übergang hinzubekommen, den Körper beleben, bringt mich jetzt zum nächsten Teil dieses Interviews, nämlich Kaffee oder Tee. Das ist so der spielerische Teil, wo ich dir jetzt zwei gegenteilige Pole sozusagen immer wieder vorstelle und du musst, in Anführungszeichen, du darfst dich für einen von beiden entscheiden. Und das Ganze geht auch los mit der Frage Kaffee oder Tee.
Also ich bin eher Teetrinkerin, aber ich genieße auch sehr ab und zu einen Kaffee.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Eindeutig eher Langschläferin. Es ist aber etwas ausgeglichener geworden in meinem Leben. Und ich habe den Luxus, dass ich oft wirklich nach meinem eigenen Rhythmus leben kann.
Ja.
Merke auch, im Winter stehe ich gerne ein bisschen später auf und im Sommer gerne auch dann sehr früh. Also ich bin sehr mit dem Licht.
Das ist spannend. Du bist, glaube ich, der erste Mensch, der das so sagt, weil bei mir ist das auch so. Krass bewusst geworden ist mir das, als ich gekellnert habe, so nachts aktiv zu sein. Das hat mir so schlecht getan. Und als ich dann wirklich mit dem Licht, also im Sommer wird es ja früher hell, dann steht man früher auf, im Winter ein bisschen später, aber das tut so gut.
Das tut so gut. Ich finde es auch ganz natürlich. Ja.
Warm oder kalt duschen?
eine interessante Frage. Also ich dusche schon gerne warm, aber am Ende immer eiskalt und komischerweise, weil ich neige schon zum Frieren auch, liebe ich eiskaltes Wasser.
Okay. Yoga oder Qigong?
Also praktizieren tue ich zielgerichtet jetzt keins von beiden, aber ich bin keine Yoga-Frau, ganz und gar nicht. Ich habe es ein paar Mal angefangen Und Qigong gefällt mir sehr.
Ah, ja. Okay. Mhm. Berge oder Meer?
Also wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste und es gäbe das andere nicht mehr, dann wären es ganz klar die Berge.
Aha,
ja.
Aha.
Ich liebe es schon ab und zu auch mal Meer zu sein. Ja. Ich merke aber auch, ich liebe generell Wasser und brauche das auch. Und es gehört für mich zu den höchsten Glücksgefühlen im Leben, in einem Naturgewässer zu baden.
Ah, ah.
Und es ist aber gar nicht unbedingt das Meer, sondern eher ein See oder auch ein schöner Fluss.
Mhm. Bist du eher ein Planmensch oder jemand, der spontan ist? Also Planer oder Spontaner?
Ich bin eigentlich überhaupt keine Planerin mehr. Also gar nicht. Und war es natürlich früher ganz stark, weil das sind ja unsere Konditionierungen. So sind wir erzogen worden von der Familie, von der Gesellschaft und allem. Ne? Und es hat vielleicht auch eine Zeit lang für mich gestimmt. Ich habe mich aber auch immer wieder schwer getan. Und ich erlaube mir wirklich seit Jahren schon, das einfach loszulassen. Ja.
Und das entstresst, glaube ich, auch, wenn man spontan ist. Ne?
Ja, sehr, sehr. Und es ist immer wieder erstaunlich. Oft, wir leben ja sowieso in einer sehr besonderen Zeit. Ich nenne es mal jetzt so die Zeit des Umbruchs.
Mhm.
Und vieles läuft sowieso nicht mehr wie geplant.
Mhm.
Also ich denke manchmal so, gut, dass ich das schon seit ein paar Jahren geübt habe.
Mhm.
Ich kann mittlerweile sehr leicht Sachen loslassen, auch auf die ich mich sehr gefreut habe. Und ja, mal gucken, was dann eben kommt. Ja.
Mhm. Life is what happens while you're making other plans.
Ja,
oder so.
Schön.
Gibt es dieses schöne Zitat. Ich glaube, John Lennon war es gewesen.
Ja, wunderbar. Eine tiefe Weisheit, ja. Mhm.
Kommen wir zu deiner Lieblingsjahreszeit. Da hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen und die hätte mich da zu dem Zeitpunkt auch schon sehr interessiert. Bist du Sommer- oder Wintermensch oder vielleicht doch
also
was ganz anderes?
Meine Lieblingsjahreszeit ist tatsächlich der Herbst.
Aha.
Vielleicht, weil ich eine Herbstgeborene bin. Ich habe schon oft festgestellt, dass es irgendwie so eine Verbindung dann gibt. Und ich spüre es jedes Mal. Also jetzt denke ich, oh, der Frühling, wunderbar. Und der Sommer. Aber wenn der Herbst kommt, ja, dann spüre ich, es ist meine Lieblingsjahreszeit.
Ja,
ja.
Ja, ich kenne das zumindest. Ich bin ja auch eine Herbstgeborene. Wenn so die ersten Herbstdüfte kommen,
ja,
dann werde ich so positiv melancholisch, sage ich mal.
Auch. Das ist interessant. Ja. Das ist so eine bestimmte Melancholie, die dann einzieht. Ich erstaune mich jedes Jahr darüber.
Ja.
Genau, es hat ganz viel mit Düften und Gerüchen zu tun und die Blätterfärbung. Ich liebe es, ich liebe es. Und das ist zum Beispiel hier im Odenwald wirklich sensationell schön. Ich sehe das ja auch an meinen Gästen, die kommen aus anderen Regionen in Deutschland. Die staunen immer wieder, weil wir eben hier diesen vorherrschenden Laubwald und viele Buchenwälder haben. Also das wird ja erst richtig schön eigentlich im November dann, wenn wir hier diese goldenen Wälder haben.
Fall. Auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, damit erübrigt sich fast die Frage, bist du Gefühlsmensch oder Kopfmensch?
Genau, ja. Ja, aber das ist total interessant, weil früher war ich davon überzeugt, ich bin Kopfmensch.
Ja.
Und ich habe da schon eine Begabung und eine Stärke, ja, rational etwas zu durchdenken und zu planen. Aber es ist tatsächlich, dadurch, dass ich das andere immer mehr entdeckt habe, ist das in den Hintergrund geraten. Und ich bin eindeutig Gefühlsmensch, eindeutig. Und ich spreche deswegen vielleicht noch ganz kurz in meinem Programm. Ich sage immer, es geht um das Fühlen. In diesen Tagen, die wir zusammen in der Natur verbringen, darf eben dieses Denken mal etwas in den Hintergrund geraten. Es ist ja so, sowieso immer da.
Mhm.
Weil dieses Universum, was sich dann öffnet, von dem ich spreche, das öffnet sich durch das Fühlen. Das ist die Ebene, die wir dann betreten.
Ja. Ja.
Die Innerlichkeit.
Meditationsmusik oder Naturgeräusche?
Naturgeräusche, ganz klar.
Und dann Vogelgezwitscher oder Wasserplätschern?
Oh, okay, das ist nicht einfach. Ich würde, das kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Also zum Meditieren ist Wasserplätschern wunderbar, wunderbar.
Ja. Oder alternativ die Frage
sehr
für
kraftvoll.
Dich, was ist dein Lieblingsnaturgeräusch?
Mm. Ja, gehört vielleicht Wasserplätschern dazu sogar. Ja, so ein kleines Bächlein im Odenwald gibt es ja überall. Kleine Quellen, kleine Bächlein. Ja.
Ja, das waren die Fragen zu Kaffee oder Tee. Das heißt, der spielerische Part neigt sich damit auch dem Ende.
Mhm.
Und damit auch das Interview schon.
Mhm.
Die Zeit ist irgendwie verrast.
Allerdings.
Kommt mir so vor.
Darf ich noch eine Sache sagen, die mir so wichtig ist?
Natürlich, klar.
Ja, genau. Also worum es mir auch geht, und es ist mir so wichtig, dass wir unsere Liebe zum Leben wiederentdecken und die Liebe zu diesem großen Mysterium, was das Leben ist. Weil wir sind in unserer Gesellschaft so stark darauf ausgerichtet, alles rational erklären zu wollen, auch über die Wissenschaft. Aber ich sage immer, ein guter Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin weiß, dass sie nichts weiß, ja? Dass alles auf Hypothesen beruht und dass es viel Unentdecktes gibt. Und das Leben wird immer ein Mysterium für uns sein, auch wenn wir vieles vielleicht erfassen oder durchdringen. Und das sind wir selbst auch. Also es geht mir darum, dass wir das Wunder in uns selbst wieder entdecken. Und es bleibt so auf der Strecke durch die Erziehung. Wenn ich sehe, was in den Schulen abläuft, es macht mich sehr, sehr traurig. Jeder Mensch ist ein solches Wunder in sich, in seiner Einzigartigkeit. Und das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass die Menschen das wieder in sich entdecken und aus diesen Vergleichen rauskommen. Oh, es gibt immer jemand, der größer, weiter, schneller all das ist. Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja, und dieses Mysterium Leben mit all seinen Fragen, die wir eben nicht beantworten können. Und das ist schön, dass wir sie eben nicht beantworten können.
Und indem wir das annehmen, eröffnet sich ganz viel für uns.
Ja. So, eine Frage gibt es allerdings noch, die ich dir jetzt stelle. Und zwar geht es darum, wie findet man dich im Internet?
Ja, ganz einfach. Also, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass der Name Weitblickwandern ist in einem Wort.
.de.
Das ist meine Webseite. Und da steht alles Wichtige drauf. Und ich mache auch ein bisschen was bei Instagram. Damit habe ich aber eigentlich erst angefangen, dass ich da ab und zu Bilder draufsetze und so. Ich habe vor, das auszubauen. Und da findet man mich auch unter dem Weitblickwandern. Naturliebe.
Ja. Werde ich auf jeden Fall auch verlinken in der Beschreibung. Ja, gut, und ich danke dir für dieses spannende Interview hier draußen an diesem wundervollen Ort.
Ja.
Und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Danke, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir auch aus ganzem Herzen.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Wege in deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast, angelangt. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast gerne mit Menschen, die daraus auch etwas für sich mitnehmen können. Abonniere den Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und keine weitere Folge zu verpassen. Auf meinem YouTube-Kanal findest du entspannende Klänge wie Meditationsmusik und Naturgeräusche, die ich auf meiner Webseite auch verkaufe. Schau gerne mal vorbei.
www.worklifebalancecoach.com